Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Stefanie Lang von Langen hat von 2001 bis 2003 an der ATN in Zürich Tierpsychologie für Hunde und Pferde studiert. Seitdem arbeitet sie als Hundetrainerin. Heute darf ich sie in der Nähe des Tegernsees in ihrem Zuhause besuchen und mit ihr sprechen. 2009 hat sie das Ausbildungszentrum für tiergestützte Therapie, das Wunjo-Projekt, gegründet. Seit 2017 bildet sie darüber hinaus Hundetrainerinnen aus und seit 2014 hat sie 3 Bücher veröffentlicht. Ich weiß, was du mir sagen willst. Die Sprache der Hunde richtig verstehen, entspannt mit Hund und Therapie auf 4 Pfoten. Heute gibt es also eine Menge zu besprechen. Daher hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Stefanie Lang von Langen. Hallo Stefanie.
Hallo Jan.
Vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf heute.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Also im Prinzip bist du mein Gast, aber ich darf der Gast in deinem Haus hier sein, auf eurem Grundstück. Du hast mir alles ein bisschen gezeigt. Nehmen wir unsere Zuhörer mit. Wo sind wir hier?
Wir befinden uns hier in Waakirchen. Das ist etwas, also wir sind hier so 7 Kilometer nördlich vom schönen Tegernsee. Und wir befinden uns in einem Gewerbegebiet, was eigentlich so wild klingt, aber es ist sehr, sehr beschaulich hier. Und vor 4 Jahren haben wir hier dieses Haus errichtet und wirklich den Traum erfüllt, dass ich an einem Ort meine Arbeit, meine Ausbildungen, einfach hier alles zusammen habe, unter einem Dach sozusagen. Und dafür bin ich total froh und dankbar. Wir haben hier eine Hundewiese, wir haben einen Saal. Also es ist wirklich ein toller Ort geworden.
Ja, ist total krass, weil das ist der erste Ort, an dem ich sein darf, der wirklich exakt für das, was er jetzt ist, geplant wurde. Nicht umgebaut wurde oder irgendwelche Kompromisse geschlossen wurden, sondern wirklich von der Planung bis zur Fertigstellung war dir klar, was du hier gerne möchtest.
Genau, das war wirklich der Plan, hier was zu schaffen, wo einfach vieles möglich ist von dem, was ich tue. Und das hat natürlich auch riesig Spaß gemacht, ne? So eine Planung und zu überlegen. Und man wirft ja Pläne um x-mal und wie es dann am Ende aussieht. Und man hat es auf dem Papier und irgendwann geht man durch und denkt sich, oh, kann mich mal jemand zwicken? Irgendwie ist das hier irgendwie alles nicht wahr. Und ja, ein ganz großer Traum ist natürlich in Erfüllung gegangen.
Sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier. Der Sammy Elayashi hat dich empfohlen und das Witzige ist, ich bin jetzt gerade hier angekommen und er gibt hier gerade zeitgleich ein Seminar.
Genau, drum habe ich Zeit.
Und dann wurde es noch viel skurriler. Der Bernhard, der auch schon hier war, ist auch gerade hier und so wurde es dann direkt irgendwie ein kleines Meet and Greet dieses Podcastes.
Genau, also Zufälle gibt es ja gar nicht.
Genau, ich sage immer, es fällt das zu, was schon lange überfällig ist. Und es war lange überfällig, den Sammy wiederzusehen und jetzt ist es hier passiert. Ich freue mich total, dass er dich empfohlen hat. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass dein Name mir vorher nichts gesagt hat. Mhm. Ich habe mich dann, alles, was man findet, habe ich über dich dann konsumiert und würde gerne anfangen, mit dir über Therapiehunde zu sprechen, weil wir das hier einfach noch nicht hatten in dem Podcast und ich das so spannend finde. Ich war, bevor ich Hundetrainer geworden bin, Lehrer und habe meinen kleinen Parson Russell Terrier mit in die Schule genommen. Habe auch vorher eine Ausbildung mit dem durchlaufen. Und was dieser kleine Hund in der Klasse bewirken konnte, ohne dass er irgendwas gemacht hat, ist nachhaltig für mich so beeindruckend, dass ich gerne, wenn du Lust darauf hast, mit dir in das Thema einsteigen würde.
Sehr gerne.
Denn du bildest Teams dazu aus.
Genau, seit 2007 bilde ich Teams zu Therapiehundeteams aus. Und im Ursprung war es so, dass ich mit meinem damaligen Hund, dem Wunjo, es ist auch nach ihm benannt, das Wunjo-Projekt, bin ich in das Seniorenheim in Bad Hölz gegangen. Und die hatten mich angefragt, weil der Wunjo war mit mir in der Rettungshundestaffel. Und dann waren sie der Meinung, naja, wenn es ein Rettungshund ist, dann hat der irgendwie einen Wesenstest und dann beißt er auch keine Leute. Und ob ich denn so Besuche machen würde. Und ich habe gedacht, ja, klar, warum nicht? Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr sehr beeindruckt, weil ich hatte mich bis dato überhaupt nicht irgendwie erstens mit Altern beschäftigt und das andere war, dass ich nicht vorbereitet war auf das, was dieser Hund in dieser Einrichtung bewirkt hat. Also es war, hat mich manchmal sprachlos gemacht, einfach aus dem Grund, man kommt zu Menschen, die dann plötzlich sich wieder erinnern oder die überhaupt erst wieder anfangen zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann nicht sein, dass ich da die Einzige bin. Es muss mehr Menschen geben, die das machen. Und ich war dann damals auch auf der Suche, mich selber auszubilden, weil ich schon an meine Grenzen gekommen bin, gerade im Kontakt mit demenzerkrankten Personen. Und irgendwie gab es zu der Zeit nicht wirklich was. Und dann habe ich angefangen, ein paar Referenten mir zusammenzusuchen, die verschiedene Fachrichtungen quasi ihr Profil entsprach, und habe dann ja diese Ausbildung gestrickt begonnen. Meine erste Klasse hatte 3 Teilnehmer.
Crazy.
Und heute bilde ich im Jahr, also es sind 2 Ausbildungsgruppen, bilde ich im Jahr so um die 30 Therapiehundeteams aus.
Nein.
Mhm. Und ich bin so glücklich, wow, weil jeder Einzelne, der da rausgeht, egal in die Schulen, in die Seniorenheime, in die Praxen, also erfüllt mich mit wirklich großem Glück, weil, wie du schon selber gesagt hast, es ist unfassbar, was diese Hunde bewirken.
Warum können Hunde was, was wir Menschen nicht können?
Ich denke, also eine Überzeugung, die ich habe, ist, dass sie in uns immer auch, also vorausgesetzt, man hat keine Hundephobie, positive Gefühle wecken. Ne? Wir wollen, das ist ein Wesen, was uns gegenübersteht und nicht wertet.
Mhm.
Also der Hund wird nicht sagen, du bist doof, du bist, keine Ahnung, behindert, dick, dünn, alt, was auch immer. Ich muss ein bisschen lachen.
Ja, wir können unsere Zuhörer, Zuhörerinnen direkt mitnehmen. Für mich ist heute die größte Challenge, es sitzt eine Katze auf mir. Und jeder, der hier schon mal zugehört hat, weiß, dass Katzen nicht meine Lieblingstiere sind.
Aber es ist doch immer so, sie gehen dahin.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall ist es so, Hunde sind so unvoreingenommen und haben so gar keine, ja, keine Wertung uns gegenüber. Und ich glaube, das ist das Schöne, weil ist es denn nicht toll, wenn wir auch im zwischenmenschlichen Beziehung jemanden treffen, der uns nicht bewertet? Da fühlen wir uns sofort zu Hause. Und ich glaube, dieses Zuhausefühlen, das können Hunde uns vermitteln tatsächlich in dem Moment.
Crazy, zu Hause fühlen. Das ist ja wirklich groß.
Das ist sehr, sehr groß. Aber es ist ja das, was sich eigentlich jeder wünscht, ne? Dass man wertfrei in einem freundlichen Klima ist und wo man alles sein darf, wo eben es nicht darum geht zu performen oder gut auszusehen oder irgendwas, sondern da ist ein Wesen, was mir einfach begegnet und mich so nimmt, wie ich bin.
Ja, und ich kann es halt 1:1 wirklich aus der Schule unterschreiben. In der Pause den größten Mist verzapft, aber dem Hund ist es halt vollkommen Banane.
Genau.
5 geschrieben, ist dem Hund vollkommen Banane.
Ist egal.
Schlechte Klamotten in Anführungsstrichen an, wofür du sonst in der Klasse halt eher nicht gefeiert wirst. Hund vollkommen Banane. Und das macht es so unendlich einfach dann, ne?
Ja, und ich habe auch viele junge Menschen gesehen, die wirklich auch über sich hinausgewachsen sind, gerade im Kontakt mit dem Hund. Ja, weil da einfach jemand, ein Gegenüber ist, ein ganz freundliches Gegenüber.
Würdest du so den Hund beschreiben, er ist ein freundliches Gegenüber, oder was ist der Hund für dich?
Für mich bedeutet der Hund wirklich auch ein Familienmitglied zu sein. Also es ist einfach, Hunde in meinem Leben gehören zur Familie. Es sind Partner, es sind Wesen, die uns einfach jeden Tag begleiten, die wir auch ganz gut kennen. Also es ist einfach eine soziale Bindung, eine soziale Beziehung. So, und ich möchte es auch bewusst so sagen, so wie wir es vielleicht auch zu manchen Menschen haben.
Ja, würde ich auch voll unterschreiben. Jetzt sehen ja das nicht nur du und ich so, sondern sehr viele Menschen sehen das so. Aber es gibt ja auch sehr viele, die es noch anders sehen. Woher glaubst du, kommt heute, und ich erlebe, dass diese Schere immer größer wird, woher kommt diese Diskrepanz in der Sichtweise auf Hunde, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es hat auch immer was mit mir selber zu tun, wie ich auf den Hund schaue. Also was habe ich für Erfahrungen gemacht, was habe ich für Erlebnisse? Für mich in meiner Familie hatten Hunde immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also die durften auch mehr als ich und so. Aber und waren halt keine Befehlsempfänger oder Sportgeräte. Bei uns waren das immer Familienmitglieder. Ich wundere mich rückblickend tatsächlich, wie wir all diese Schäferhunde eigentlich durch die Zeit gebracht haben, ohne dass irgendwas passiert ist, weil wir waren nie, also meine Eltern, Großeltern nicht in der Hundeschule oder irgendwas. Die liefen so mit und es war immer unproblematisch. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Hund ein Faktor wird, der, um mich sichtbar zu machen. Ich glaube, dann wird es schwierig, weil dann gebe ich dem Hund eine Rolle, die er auf gar keinen Fall möchte. Das kann ich schon mal sagen. Ich sehe mich ja immer so ein bisschen als Rechtsanwältin für die Hunde. Aber es wird halt schwierig in dem Moment, wo ich einen Hund brauche, um jemand zu sein. Ich glaube, das ist nicht ganz fair dem Hund gegenüber. Und drum finde ich's, ich freue mich über jeden, der hierher kommt und der über das Wesen Hund mehr lernen will oder auch eben, klar, auch Probleme gelöst haben will und eben sich auf den Weg macht, diesen Hund ja zu kennenzulernen eigentlich.
Den Hund kennenzulernen als eine eigenständige Persönlichkeit, ohne eine Bedingung dran zu knüpfen?
Genau, den Hund kennenzulernen und auch ihn verstehen zu lernen, weil viele, die hierher kommen, haben ja genau das Problem, dass sie das Verhalten von dem Hund einfach nicht mehr verstehen. Sie können es nicht einordnen, sie wissen nicht, woher es kommt und sind auch manchmal echt verzweifelt. Und das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich diese Verhaltensanalysen mache und wirklich, ich sag jetzt mal, den Hund auf links drehe und den Menschen versuche, wirklich alles zu zeigen und zu ermöglichen und auch zu erklären, was da jetzt eigentlich schiefgelaufen ist. Weil ganz oft ist es ja auch einfach ein großes Missverständnis.
Wie oft würdest du sagen, ist es ein großes Missverständnis und wie oft ist es wirklich ein Problem?
Ich glaube, Probleme entstehen aus Missverständnissen. Ich würde immer unterscheiden zwischen Hunden, die wirklich Schwierigkeiten haben im Alltag, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Aber auch das, deswegen gibt's ja diese Analysen, ja, dass man das rausfindet. Und ein ganz großer Teil entsteht aber tatsächlich durch Missverständnisse. Und ich wehre mich immer gegen diesen Satz, das andere Ende der Leine ist schuld. Weil wir, wie in jeder Beziehung, beide tragen etwas dazu bei, dass es nicht gut läuft. Beim Hund ist es so, dass es ja natürlich keine bewusste Entscheidung ist, mich zu ärgern, sondern der Hund bringt was mit, der hat seine Genetik oder seine Herkunft. Und natürlich, je nachdem, wie ich mit ihm umgehe, beschwöre ich halt das eine oder andere hervor oder heraus. Und deswegen ist mein Weg eben zu dolmetschen, zu erklären, okay, an welcher Stelle war es dein Thema und an welcher Stelle war es das Thema des Hundes, aber wir können ihm dabei helfen.
Crazy. Wir werden heute wahrscheinlich häufiger abbiegen. Ich probiere mal zurückzukommen zur Therapiehundeausbildung. Wie läuft sowas ab, wenn ich jetzt das hier höre und ich denke mir, wow, das finde ich sehr faszinierend, ich könnte mir auch vorstellen, sowas zu machen. Fangen wir vielleicht mal damit an, was müsste der Hund von sich aus im besten Fall mitbringen?
Also es ist so, der Hund sollte offen sein, offen und neugierig. Es ist nicht so, dass der Hund jetzt besonders Labrador-mäßig auf jeden zurennen muss, sondern es sollte einfach eine Offenheit da. Also der Hund sollte offen sein und keinen Stress haben mit fremden Personen im Raum. Ja, weil wir haben ja auch Klienten, die lieber den Hund anschauen oder den nicht gleich auf dem Schoß haben wollen. Also deswegen ist beides gut. Und wir machen das in der Ausbildung so, dass wir keine Streichelroboter aus denen produzieren, sondern mein Anspruch ist, wir fördern den Hund seiner Persönlichkeit entsprechend. Und darum geht's. Also es ist keine Dressur. Und jetzt ist die eine eben Voraussetzung, der Hund sollte offen sein grundsätzlich. Dann sollte er mindestens ein Jahr alt sein bei Start der Ausbildung, damit wir nicht da so voll in die Pubertät rein crashen. Also die sind dann zwar schon mittendrin, aber dann haben sie zumindest was zu tun. Und das andere ist, natürlich muss der Hund frei von Schmerzen sein. Und ich schaue mir die Menschen natürlich genauso intensiv an, weil man kann sich nicht einfach anmelden, sondern man muss tatsächlich zum Vorstellungsgespräch hierher kommen.
Ach, verrückt. Mhm. Man muss hierher kommen. Mhm. Und dann schildert man seine Wünsche, Träume, Visionen, erzählt ein bisschen über sich, erzählt ein bisschen was über seinen Hund. Du lernst beide kennen.
Genau, und dann entscheide ich, sind es Kandidaten, die gut in die Gruppe erstens reinpassen, zweitens auch ein berechtigtes Anliegen haben. Ist der Hund geeignet? Ja, das ist ja auch nicht immer gesagt. Das kann sein, ich habe einen Hund, wo ich sage, ah ja, wahrscheinlich wird es nichts, der ist zu hibbelig, aber ich gehe mal hin und dann stellt sich aber raus, der ist super geeignet.
Weil es natürlich auch wieder total, du hast eben so schön formuliert, ihr probiert die Stärken der Persönlichkeit der Hunde herauszuarbeiten.
Genau.
Das heißt, es ist ja auch total abhängig davon, was ich dann später mit dem Hund vorhabe. Ist ja was anderes, ob ich mit dem in eine Grundschule gehen möchte oder in Seniorenheim, stelle ich mir vor.
Genau, also es ist so, dass ich in der Ausbildung machen wir viele praktische Einsätze in verschiedenen Einrichtungen. Wir wollen, dass sowohl die Menschen offen bleiben und auch schauen, was gefällt denn meinem Hund. Also es kann ja sein, ich gehe jetzt zu Senioren und dann merke ich, da fühlt er sich einfach nicht wohl. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich dann sage, okay, mein Hund fühlt sich da nicht wohl, ich mache mit dem Hund etwas anderes. Und das lassen wir, deswegen gibt es diese Einsätze bei Kindern, bei Senioren, bei Reha, in einem Reha-Zentrum, weil wir auch sehen wollen, wo fühlt sich denn der Hund wohl, wo will er denn hin? Und klar, ich muss natürlich das auch gut finden. Und deswegen hoffen wir immer oder sagen immer, bleibt offen. Natürlich gibt es auch Lehrer, Pädagogen, Psychologen, die bei mir die Ausbildung machen, da ist es selbstverständlich schon irgendwie so vorgesehen, wo die dann landen. Aber die haben ja dann meistens schon Kontakt gehabt mit dem Klientel und man würde sich dann nicht anmelden, wenn man nicht weiß, okay, mein Hund geht gerne mit mir in die Arbeit.
Was ich schon so oft gesagt habe und jetzt bekommt es nochmal eine ganz neue Bedeutung. Krass, was Hunde uns ermöglichen. Ne? Jetzt sagst du, offen bleiben. Das würde man ja ohne den Hund und ohne die Ausbildung dann vielleicht gar nicht so bewusst.
Genau, also da muss man es wirklich ganz bewusst tun. Wir hatten schon mal eine Logopädin, die wollte mit Kindern, mit dem Hund arbeiten und es stellte sich heraus, der Hund fand Kinder doof. Also war kein Weg hin. Und die hat dann ihre Arbeit aber fortsetzen können mit Hund im Seniorenheim, weil der Hund fand Senioren super. Und dann entscheidet man sich dann für und mit dem Hund.
Wie oft kommt es vor, so ungefähr, dass man einen anderen Plan hat, von dem man dann abweichen muss, weil der Hund nicht kompatibel ist oder weil man merkt, okay, das ist nicht seine Lieblingsaufgabe?
Relativ selten. Also wirklich, das ist schon sehr, sehr selten. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Menschen hier antreten, manchmal mit einem festen Plan und dann merken, oh, ach, das hat mir jetzt aber, hätte ich nie gedacht, super gefallen in der Schule. Das mache ich vielleicht doch häufiger. Also deswegen ist es immer eine Überraschung.
Was für Hunde, oder wie formulieren wir es? Na doch, formulieren wir es so. Was für Persönlichkeiten erlebst du hier dann?
An Hunden?
Ja, ja, an Hunden. Mhm.
Also ich erlebe also wenn ich mir die Gruppen auch anschaue, auch die jetzt aktuell laufen, wenn ich da mal in die Runde gucke, dann sehe ich sehr, sehr fröhliche Hunde tatsächlich. Also es sind gar nicht so sehr die Bedenkenträger oder diese skeptischen Hunde, sondern es sind sehr, sehr neugierige, fröhliche Hunde, die auch, wenn sie hierher kommen, man so richtig merkt, so, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir heute? Und das finde ich sehr, sehr schön. Also es ist auch so, dass die Menschen, die die Ausbildung starten, ich sage es immer am Anfang und dann hören sie mir zu und sagen so, aber bestätigen es mir am Ende alle, wenn du diese Reise beginnst, dann wird am Ende dieser Ausbildung, ist man mit seinem Hund auf eine ganz andere Art verbunden als vorher. Also die kommen ja schon mit einer guten Bindung und Beziehung zu ihrem Hund hierher, aber die verändert sich nochmal, weil wir plötzlich einen ebenbürtigen Mitarbeiter auf Augenhöhe haben. Und das spüren die Hunde auch. Und das macht die, also es ist schön zu beobachten, wie sie dann so das Selbstvertrauen, ne, das Selbstbewusstsein, die blühen richtig auf. Das ist ganz schön.
Machen wir so einen Seitenabstecher wieder. Würdest du sagen, dass das einer der Probleme ist, die wir heute mit Hunden haben, die dann nicht so eine Aufgabe haben? Dass sie es nicht schaffen, in ihrer Stärke mal aufzublühen und wirklich ernst gemeinte Wertschätzung für ihre Persönlichkeit und für das, wie sie sind, ohne dass sie explizit was machen zu bekommen?
Ja, ich bin davon überzeugt. Einfach, weil es muss ja nicht jeder eine Ausbildung machen oder in der Rettungshundestaffel gehen oder, keine Ahnung, Agility-Profi werden. Darum geht's ja nicht, sondern die ehrliche und aufrichtige, wirklich aufrichtige Freude über das, was mein Hund gerade macht oder leistet. Dieses soziale Feedback, das ist eigentlich, wenn wir das könnten, immer und gut wären darin, dann müssten wir uns nie wieder über Trainingsmethoden unterhalten, die es eh nicht gibt, oder die Frage, was kann ich jetzt tun, das oder trainieren, das. Es würde sich überhaupt nicht mehr die Frage stellen, weil der Hund, wenn wir auf der emotionalen Ebene mit ihm kommunizieren würden, dann braucht es viele Dinge gar nicht.
Ja. So witzig, in meinen Seminaren spiele ich relativ häufig mit Teilnehmer oder Teilnehmerinnen das Spiel, wir tun jetzt mal so, als wenn der Hund dein bester Freund oder deine beste Freundin wäre.
Ja.
Weil dann fallen ja solche Sachen wie, ich gebe dir mal einen Keks oder ich schmeiß dir einen Ball dahin und unterhalte mich mit meinem Trainer. Das fällt ja aus. Weil deiner besten Freundin legst du ja auch nicht den Gameboy auf den Tisch und machst irgendwas anderes.
Nein.
Oder ne, legst das Stück Kuchen hin und glaubst, jetzt ist es deine beste Freundin. Das funktioniert ja so nicht. Da ist es jedem dann sofort klar. Mhm. Aber es scheint uns, oder einer meiner Hauptdinge, die ich in den letzten weit über 15 Jahren festgestellt habe oder beobachten durfte, es scheint uns so schwer zu fallen, Hunden verbal die Rückmeldung zu geben, ohne irgendeinen externen Verstärker, dass wir das, was sie gerade gemacht haben, richtig großartig finden.
Genau. Und das ist das, womit wir am meisten erreichen würden.
Warum machen wir es dann nicht? Deiner Meinung nach. Also warum fällt es uns so schwer?
Also ich beobachte das hier, wenn die Menschen hierher kommen und dann mit ihrem Hund hier was buchen, machen, egal ob bei Sammy, bei mir oder bei einem anderen Angebot, was es hier gibt. Sie sind aufgeregt, sie sind nervös, sie sind irgendwie in der Prüfungssituation und stehen dann da mit ihrem Hund und wollen es gut machen und richtig machen. Mhm. Aber das ist ja genau das, weil hier ist der Ort, wo ich alles auch falsch machen darf.
Ja.
Weil hier geht's ums Lernen und ums Fühlen. Und da sind wir Menschen, glaube ich, wirklich oft gehemmt, weil wir auch, ja, Erwartungen spüren. Also das hat schon ganz viel mit uns zu tun. Und dieses, ja, so, stell dich doch mal hin und sei so richtig stolz wie Oscar, was dein Hund jetzt gerade, auch wenn es nur ein Sitz war, geleistet hat. Lade die Nachbarn ein zur Grillparty. Schaut meinen Hund an, wie toll der ist. Wir neigen dazu immer eher so Erwartungen zu erfüllen und es ist überhaupt nicht nötig.
Ja, und das schreibe ich voll, weil es nämlich genau das dann ist, was ich auch immer erlebe. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn jetzt hier alles richtig laufen würde, dann bräuchtest du ja nicht kommen.
Genau.
Also es geht doch darum, in der kürzesten Zeit eure Schwachstellen aufzudecken, damit wir die längst mögliche Zeit dann daran arbeiten können oder wie auch immer wir das formulieren wollen. Und dann hat mal eine Teilnehmerin ein Video gepostet und normalerweise posten die Leute aus meinen Seminaren Videos, wie sie mit den Hunden im Parcours laufen, weil ja das ist, worum es geht.
Genau.
Und sie hat aber nur das Ende gepostet und hat dann die Sequenz gepostet, wo sie und ich ihren Hund richtig feiern.
Ja.
Und hat gesagt, ey, was für ein krasser Support an den Hund. Und ich habe mir das wirklich, glaube ich, bis heute über 100 Mal angeguckt, weil es mich so abgeholt hat und ich gedacht habe, krass, es ist ganz bewusst die erste Person, die das so rückspiegelt und die das so bewusst wahrgenommen hat. Ja. Und das hat mich so mit Stolz erfüllt, weil ich dachte, crazy, in meiner ganzen Arbeit geht es mir immer nur darum und sie stellt es jetzt so heraus.
Ja, das ist super. Und ich kann es echt nur unterschreiben, weil genau darum geht's. Mit ehrlicher Aufrichtigkeit und einem großen Herzen zu sagen, boah, du bist der tollste Hund auf Gottes Erdboden. Und dann letztlich ist es egal, ja, was du machst.
Ja.
Ob du nur Gassi gehst mit ein paar Spielchen, ob du eben ein Parcours schaffst oder Suchhundetraining, ist völlig wurscht.
Ja, und das Verrückte ist, selbst ich kann mich heute, und das liegt jetzt schon Jahre zurück, exakt an diesen Moment erinnern.
Ja, weil es so emotional war.
Total. Und weil es so ehrlich war.
Ja, weil es echt war.
Ja. Und dann, ne, im Rückspiegel denke ich dann wieder, crazy, es hat uns nichts gekostet, außer ehrlich sein. Mhm. Und so ist es dann, sorry, dass ich, ich will gar nicht so viel reden, aber du holst mich so ab mit den Themen, die du hier reinbringst. Ja. weil ich dann so denke, das könnten wir den ganzen Tag.
Ja, es wäre auch schön, würde auch total in unsere Grundstimmung einzahlen. Ne?
Ja.
Es ist ja eben diese aufrichtige Freude, die macht ja auch was mit uns. Und bringt uns ja auch in eine positive Stimmung. Da sind wir dann wieder bei der Hundetherapie. Eigentlich hat jeder, der einen Hund daheim hat, wirklich einen sehr guten Therapeuten da sitzen.
Ja, und ich glaube, ganz häufig laden wir den Hunden dann aber zu viel auf, weil wir zu wenig bei uns dann hinschauen und immer denken, ja komm, auch noch. Mm. Und es ist dann so, ich denke, nee.
Nee.
Genau wie du vorhin gesagt hast, das Ding hier ist wechselseitig.
Ja.
Und wir können nicht immer nur an einer Stellschraube optimieren wollen, ohne an der anderen auch mal ein bisschen zu drehen.
Genau, Beziehung ist Invest. Also wenn ich heute eine gute Beziehung leben will, egal mit wem, Mensch, Tier, dann investiere ich da drin und gebe was.
Ja, ich habe sie, glaube ich, schon, weiß nicht, 10-mal zitiert. Ich durfte mit Jan Köppen aufnehmen. Mhm. Und der, und das meine ich gar nicht böse, der hat ja mit Hunden wenig zu tun, außer dass er selber einen hat. Und der hat gesagt, für ihn spiegelt immer, wenn er einen Mensch und einen Hund sieht, diese Beziehung spiegelt für ihn im Kleinen das ganz Große dieses Menschen wieder.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, krass, das ist so eine schöne Beobachtung.
Ja.
Und das macht es so greifbar.
Ja, absolut. Du siehst ja auch viele Hund-Mensch-Teams, ich auch. Und ja, es ist einfach total spannend. Ich liebe meine Arbeit, ich kann es wirklich sagen.
Das finde ich richtig schön, dass du das sagst. Warum liebst du deine Arbeit?
Ich liebe meine Arbeit, weil ich Menschen und ihre Hunde begleiten kann, ein Stück weit, ne? Mal länger, mal kürzer. Und ich begleite sie auf einem Weg, wo sie erstmal herkommen mit einem Wunsch. Und wenn ich dann sehe, wie die Augen so, also manchmal kommen hier Hunde an und dann merkt man richtig, die gucken gar nicht aus ihren Augen raus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und dann geht dieser Prozess weiter und die Mensch und Hund nähern sich an und sie gucken einander dann an. Also nicht, dass sie sich vorher nicht gesehen hätten, aber sie schauen sich in die Augen und zwar im wahrsten Sinne und fangen dann auch an zu versuchen, den anderen zu verstehen. Ja, der Hund, der sich plötzlich zuwendet und sagt, ey, das ist ja ganz interessant, du machst ja jetzt gerade mal was anderes. Vielleicht können wir doch, ja, manche Hunde haben schon längst abgeschaltet.
Ja.
Weil sie immer versucht haben, mit dir zu sprechen, aber da kam nichts Adäquates zurück und dann geben sie auf. Und dann sagen wir, der Hund ist stur und er hört nicht mehr zu, aber er hat keine Chance. Also, und wenn wir dann diese Kommunikation, also wenn ich die Menschen begleiten kann, dass sie dann anfangen, ihren Hund zu verstehen und auch das deuten können, was da zurückkommt, und dann diese Entwicklung zu begleiten und zu beobachten, das liebe ich und bin total dankbar dafür.
Crazy, ich durfte mit Christiane Rohn aufnehmen, die den Argenhof gegründet hat und heute mit ihrem Mann dort lebt. Und sie sagt, das ist der allerschwierigste Fall, wenn Hunde die Kommunikation eingestellt haben. Und sie sagt, das Problem ist, das passiert aber immer häufiger.
Mhm. Ja, umso schöner ist, wenn man dann wieder einen Zugang findet und eine Ebene findet, wo man wieder anfängt, miteinander zu sprechen.
Wie machst du das, dass die wieder miteinander sprechen können?
Also das Erste, also ich mache immer eine ausführliche Analyse, weil ich fühle mich da wie so ein Detektiv. Ich habe früher diese Serien geliebt, ne? So diese Detektive, die so lange in diesem Heuhaufen rumstochern, bis alles rauskommt. Und so mache ich das auch. Also ich bin dann wirklich erstmal im Gespräch und in der Beobachtung der Hunde- und Mensch-Teams. Und ich will dann alles wissen. Ich drehe die wirklich auf links. Und dann habe ich schon einen ganz guten Einblick, weil ich will dann über Alltag, über Herkunft und so weiter, Rasse. Und dann fange ich an, den Menschen zu erklären, wie konnte es dazu kommen? Also wie konnte es dazu kommen, dass das jetzt so ist? Und das finde ich eben heraus in meinen Analysen. Und dann, weil ich sage immer, wenn du heute verstehst, warum der Hund das so macht und was in seinem Inneren passiert, im Hirnstoffwechsel, mit den Hormonen, mit Trieben. Also wenn du das dann verstehst, dann kriegt man dann auch ein Gefühl für, ah ja, der Hund ist nicht nur blöd und will mich ärgern, sondern puh, der kann vielleicht auch in dieser Situation gerade gar nicht anders. Und dann, wenn dieses Verständnis da ist, können wir anfangen, den Alltag und den Umgang zu verändern. Und dann passiert was, ne? Das ist immer ein Prozess. Und wenn ich dann auch weiß, warum der Hund sowas macht oder wie er es macht, dann fällt es mir natürlich auch als Mensch leichter, dann die angegebenen Maßnahmen umzusetzen. Also ich will auch immer verstehen, warum soll ich was machen? Wenn ich jetzt meinem Kunden sage, wenn ich jetzt sage, du Jan, jetzt machst du es mal so, also 10 Minuten am Tag kurze Leine und das 3-mal. So, und jetzt gehst du heim und denkst dir, ja, okay, irgendwie war die ja ganz kompetent, jetzt mache ich das mal. Am Tag 2 wirst du irgendwie den Sinn darin nicht mehr sehen und sagen, ach ja, ich mache morgen weiter. Ah nee, mache übermorgen weiter und so weiter. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass das wirklich ein ganz wichtiger Faktor ist in dem Prozess, um eben eine Verbindung herzustellen, das ist jetzt sehr einfach gesprochen, damit und das Langzeitziel ist dort, dann verstehst du, wofür du es machst und dann wirst du es auch tun und dann hast du auch die Haltung dazu. Und das ist der wichtigste Faktor, die innere Haltung, dass ich weiß, wo geht der Weg hin und warum mache ich etwas. Und das versuche ich zu vermitteln.
Also verändern durch Verstehen.
Genau.
Das Beste an diesem Podcast hier ist, dass ich immer meine Fragen stellen kann und dass meine Gäste Zeit haben für mich, weil wir sind uns ja einig, unser Alltag ist so schnelllebig. Wir beide hätten uns sehr wahrscheinlich niemals in deiner Küche getroffen, wenn wir nicht einen Podcast jetzt aufgenommen hätten. Und jetzt haben wir ein Thema, was mich richtig interessiert. Du sagst, du analysierst das alles. Mhm. Und du möchtest alles wissen.
Ja.
Und ich gehe bei ganz vielen Sachen, die du gerade gesagt hast, gehe ich mit und mache das auch. Aber dieses komplette Fragen und Analysieren lasse ich weg. Mhm. Warum ist dir so wichtig, nach hinten zu schauen?
Das ist meine Grund, also in meiner Welt, also für mich ist das meine Grundlage meiner Arbeit. Weil damit ich eine Veränderung ja zusammen mit dem Menschen und dem Hund, dass diese Veränderung stattfinden kann, muss ich wissen, wo kommen die her? Was haben die bisher erlebt? Was haben die bisher gemacht? Weil, na, wir sind jetzt am Punkt X und weil es jetzt heute so ist, irgendwas hat dazu geführt. Und das will ich herausfinden. Und dann, wenn ich diese ganze Vergangenheit aufgedröselt habe, kann ich genau sagen, okay, das hat jetzt dazu geführt, dass der Hund das macht. Das hat jetzt dazu geführt, dass der Hund Autos jagt. Und deshalb dürfen wir dieses oder jenes nie wieder tun. Wir müssen eine Alternative schaffen. Etwas anderes. Wir müssen Druck rausnehmen. Wir müssen vielleicht von einer Sache ein bisschen mehr machen, von der anderen weniger. Und das kann ich nur durch die Analyse rausfinden. Es hat zum Beispiel, nur jetzt hier mal ein Beispiel zu geben, weil das völlig verrückt ist, was manchmal passiert. Wir hatten einen, also ich hatte einen hyperaktiven, völlig ja, Terrier. Ne? Kommst du halt her, sagst, ja klar, ist ein Terrier, was willst du? Hyperaktiv, lässt sich kaum bändigen, jagt alles, ist völlig hibbelig. Schublade auf, Terrier rein, Schublade zu. Mhm. Aber was rausgekommen ist bei diesem Terrier ist, der hatte ein Loch im Gaumen durch einen Biss. Und es hat in seiner Nase ein Knochenstück gefault. Das muss für den höllische Schmerzen gewesen sein. Und der ließ sich durch Suchspiele nicht beschäftigen, all das. Und jeder hat immer nur gesagt, Mai, was willst du, ist ein Terrier. Der hatte Schmerzen, das war furchtbar für den. Ich hatte einen anderen Hund hier, da haben die immer gesagt, ja, aber der ist jung, der ist aktiv, der rennt so gerne. Und dann hat sich aber herausgestellt, der hat eine ganz, ganz schlimme Hüfte gehabt. Und was man wissen muss, ist, dass in dem Moment, wo die Hunde so wahnsinnig rennen, schütten die Dopamin aus.
Ja.
Selbstbelohnungsdroge.
Ja.
Dopamin ist auch für die Jagd zuständig. Das heißt, du kannst über deine Belastungsgrenze hinaus, ohne Schmerzen zu spüren, extreme Leistung bringen. Und wenn der Hund erstmal merkt, ui, durch das Gerenne tut mir nichts mehr weh, dann will er das immer wieder haben. Und wenn ich da nicht hinschaue und sag, ich bin keine Tierärztin oder Physio, ich habe dann meine Leute dafür, aber ich kann sehen, der Hund läuft komisch, lass das anschauen. Da stimmt was nicht. Nein, der hat sicher keine Schmerzen, der rennt immer so. Naja.
Also bin ich wieder zu 100% bei dir und ich hoffe, das kommt gerade nicht falsch rüber. Ich will gar nicht, dass du dich rechtfertigst, nee, sondern ich finde es so cool, wenn wir in so ein dann doch sehr fachlichen Diskurs einsteigen können, weil das meiner Meinung nach in der Hundewelt ein bisschen fehlt, dass wir miteinander reden und weniger übereinander. Und die Meinung des anderen dann auch einfach mal stehen lassen können, ja, in dem Wissen, der macht das da schon wirklich gut.
Ja.
Nur weil der das nicht so macht, wie ich das mache, ist das nicht gleich immer schlecht. Nee. Bin ich bei dir, wenn, also wir müssen natürlich medizinisch abklären, worum es geht. Wie oft hast du es, dass du ein Mensch-Hund-Team dann siehst und dann erfährst du die Geschichte und du veränderst deinen Blick auf die beiden durch die Geschichte?
Ja, absolut. Das passiert häufig. Klar, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Und dann kommt jetzt irgendwer hier reingeflogen mit so einem Hund an der Leine und keine Ahnung, völlig verrückt. Und ich denke mir, ah ja, ist ja wieder ein Klassiker.
Ja, sind wir da ja, ist ja wieder der Montagsfall.
Ja, genau. Sind wir ja auch. Wir sind ja nur Menschen. Also deswegen, natürlich ist es auch manchmal so, dass man dann irgendwie so eine Vorstellung hat. Und dann, wenn man aber mit den Leuten spricht, plötzlich merkt, okay, da steckt ja ganz was anderes dahinter. Und es ist ja auch immer der Anspruch. Also ich muss sagen, ich finde, alle, die mit Hunden arbeiten, ja, die, es ist immer die Frage, brauche ich eine Analyse oder nicht? Wenn ein gesunder Hund auf dem Hundeplatz aufschlägt und sagt, ich will Obedience machen und macht das oder Agility oder eine andere Hundesportart oder Beschäftigung, da brauche ich keine Analyse. Die Analyse findet ja immer nur statt, wenn etwas nicht mehr gut läuft.
Mhm. Spannend, oder? Dass wir uns immer erst mit der Geschichte beschäftigen, wenn es nicht mehr gut ist, oder?
Ja, genau. Ja, weil wir wollen Antworten. Also
die ja, ja, aber wir wollen, ja, sorry, dass ich reingehe, ja, wir wollen nie antworten, warum was gut ist. Da fragen wir gar nicht nach. Das nehmen wir immer als gegeben hin.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und ich nehme mich da auch wieder nicht raus. Ja, ja. Ne? Aber ich frage mich, ist mir gerade in den Kopf gekommen, ja, ich frage mich nie, warum meine Hunde all die Sachen gut machen, die sie gut machen.
Ja. Ja, ist so ein bisschen schade, gell? Ja,
total. Ich habe gerade gedacht, so, wie, was geht da alles verloren?
Ja.
Ich könnte mich mal 12 Stunden in der nächsten Autofahrt damit beschäftigen. Nein, aber weißt du, was ich, also, wie gut wäre das denn?
Ja, das ist super, weil wir, genau an dem Punkt sind wir wieder bei dem sozialen Feedback. Weil wenn du dann sagst, hey, das läuft gut, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Na, wahrscheinlich hast du dich echt gefreut drüber.
Wahrscheinlich. Und ich durfte mal was richtig, richtig Krasses erleben auf einem Seminar mit finnischen Trainern. Und die haben mir danach erzählt, dass es da gang und gäbe, das machen, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, das machen wohl alle finnischen Trainer, die sagen dir immer zuerst, was gut war.
Ja.
Bevor die dir sagen, was nicht gut gelaufen ist. Das ist der allererste Impuls. Und ja, wir Deutschen neigen ja sofort dazu, ja, 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 das ist gut, das weiß ich. Sag mal, was ich, nein, nein, ja, das war gut. Ja, aber was müssen wir denn, nein, nein, du hast das nicht verstanden.
Genau.
Das war gut. Ja, ja, aber nein, nein, du hast es immer noch. Und das finde ich so witzig, weißt du?
Wenn wir uns gut, also wenn wir uns merken, das Bild merken, was gut war, machen wir das häufiger.
Ja. Ja. Ja, und dann sind wir für mich in dem Punkt, da sind wir total häufig im Training, dass ich erlebe, dass wir immer nur an den Schwächen von Hunden arbeiten.
Mhm.
Training dadurch für Hunde immer uninteressanter wird, weil sie immer merken, boah, es ist einfach nur anstrengend.
Ja.
Und wir arbeiten immer nur an den Defiziten, damit die ein bisschen besser werden. Mhm. Und dann habe ich einen sehr spannenden Satz mal gelesen. Wenn du möchtest, dass Dinge immer nur besser werden, kann das nie enden.
Ja, genau. Sehr und spannend,
das,
ja.
Ja, das hat bei mir alles verändert.
Ja.
Wenn du willst, dass Dinge besser werden, kann das nie enden.
Ja. Ja.
Crazy, oder?
Ja, es ist, kannte ich nicht den Satz, aber ja, der gibt echt zu denken. Ich habe manchmal hier auch das Phänomen, dass wenn ein Hund was richtig gut kann, ja, okay, was kann ich jetzt machen?
Ja.
So das Nächste. Mhm. Sag ich, dein Hund freut sich total, wenn du diese Übung jeden Tag ja, machst, weil der ja, kann sie richtig gut.
Ja. Ja, das ist ein Signature-Move.
Ja, genau. Ja. Und dann, aber ist das nicht langweilig? Nee.
Mhm.
Es ist super, weil da kann er super performen sozusagen.
Ja. Und, ja. Wenn du extrem gern Basketball spielst ja, und extrem guten Dreier werfen kannst, wirst du das auch häufig tun. Weil
ja, genau. Ja? Ja, aber es klappt.
Ja, ja. Ja, ja.
Genau.
Verrückt, oder? Ja. Wir haben daraus dann gemacht, wir wollen nur noch weniger Fehlverhalten. Fehlverhalten in Anführungsstrichen, ja, haben wir auch eine eigene Definition ja, von. Aber das ist dann messbar.
Genau.
Und dann bin ich irgendwann bei null. Und dann kann es nicht mehr geben.
Mhm. Ja.
Und das, dieser Satz hat damals so viel verändert, deswegen ja, habe ich ihn heute noch. Und das finde ich so spannend. Und lass uns zurückkommen, ein weiteres Mal zur Therapiehundeausbildung, weil es mich wirklich interessiert. Werden wir ein bisschen faktenlastiger? Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Also die, wir haben, das ist eine Blockausbildung. Das umfasst 5 Wochenblöcke und zieht sich um die 10 Monate ungefähr.
5 Wochenblöcke.
Also 5x5 Tage. Wobei der erste Block ist nur Teambildung.
Ja, aber da muss ich ja richtig investieren als Mensch.
Ja, Zeit.
Ja, ja.
Ja, du hast wirklich, und es ist alles nur in Präsenz. Ich mache die Ausbildungen nicht online. Es gibt bei mir auch Online-Angebote, klar. Aber die Ausbildungen sind nur hier vor Ort, an diesem wunderschönen Ort, mit den Mensch-Hund-Teams, weil ich das einfach als wichtig empfinde. Und die erste Blockwoche, das ist immer, also das ist eine ganz schöne Woche, weil da machen wir noch keine Einsätze, noch keine Theorieunterricht und nichts, sondern sind nur die Teams hier. Wir schauen uns einen Tag lang jeden Hund einzeln an, wir stellen uns vor, wir erzählen über unsere Hunde, jeder darf ganz viel erzählen über seinen Hund. Und dann fangen wir an, die nächsten Tage sozusagen Trainings, also in Anführungszeichen, da geht es halt ganz viel über Mensch-Hund-Kommunikation, so Statusabfrage, wo stehen wir denn eigentlich, was braucht's noch, so Kleinigkeiten. Und das heißt, diese Woche steht ganz im Zeichen der Hund-Mensch-Beziehung und der Teambildung.
Und schon versteht man, warum man am Ende dieser Ausbildung wo ganz anders ist. Weil wer von uns hat sich denn mal eine Woche mit der Beziehung zu seinem Hund beschäftigt?
Genau, da geht es nur darum.
Crazy.
Und dann geht's los. Und dann kommen die weiteren 4 Blöcke. Und da ist dann wirklich in Theorie und Praxis, was brauche ich alles, um Therapiehunde-Einsätze zu machen. Und wir unterscheiden nicht in Lesehund, Schulhund, Seniorenbesuchshund, also sondern das wird bei uns alles durchlaufen. Und jeder Einsatz wird auch vorbereitet. Was kann ich da mitmachen? Was bringe ich da? Und die Hunde werden gewöhnt an Gehwagen, Rollstuhl, Krücken, solche Sachen. Müssen sich aber, wie gesagt, das will ich nochmal ganz klar sagen, nichts gefallen lassen. Also wenn der Hund nach 5 Minuten sagt, der Einsatz ist an dieser Stelle für mich zu Ende und geht zur Tür oder will weg oder legt sich hin oder dreht den Kopf weg, dann ist der Einsatz zu Ende. Dann kann ich mich als Mensch noch ein bisschen hinsetzen und mich unterhalten. Aber der Hund bestimmt, wann das Ende ist, weil es ist ja der wichtigste Mensch im Raum quasi. Also ich habe jetzt bewusst das Wort genommen, weil das ist unser Mitarbeiter auf Augenhöhe und für den soll es immer gut sein. Und deswegen machen wir keine Gewöhnung an festes Anfassen oder sowas. Die Hunde entscheiden immer selbst, okay, mir reicht's, ich bin jetzt fertig.
Jetzt müssen wir den nächsten Sidestep machen, weil jetzt hast du leider mein zweites Herzensthema angesprochen. Wie oft erlebst du Hunde, die wirklich glauben, dass ihre Entscheidung gerade respektiert wird? Und wie oft erlebst du, dass diese Hunde es erstmal gar nicht fassen können, dass sie selber gerade etwas entschieden haben?
Ja, also ich kenne so übertrainierte Hunde, also die quasi keine Freiräume haben. Also es gibt ja mal diesen Hund, lass doch mal den Hund Hund sein und so, diese Sprüche gibt's, aber was bedeutet das eigentlich? Und es gibt Situationen im Leben zwischen mir und meinem Hund, da muss der Hund wirklich auf mich hören. Und
ja.
Es geht da, also es ist so, fertig. Und dann gibt es Situationen, da kann ich mal fragen, würdest du es vielleicht eventuell tun? Und der Hund sagt, nö. Und dann kann ich auch die 5 gerade sein lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden. Na, aber das bedeutet auch, dass meine Beziehung richtig gut ist zum Hund und er auch genau spürt und weiß, wann meine ich es ernst. Oder, und da muss ich nicht laut oder streng werden, sondern es nur meinen. Und das ist total wichtig und überraschend ist, dass diese Hunde, die dann merken, ah, okay, ich darf selber entscheiden, dass das auch was mit dem Selbstbewusstsein macht. Und das aber im besten Sinne, ja, weil er plötzlich merkt, okay, ich werde hier geschützt.
Ja.
Ja, ich muss nicht nochmal dahin gehen, obwohl ich nicht will oder ich finde es doof da, sondern ich werde hier geschützt. Und das ist ja wieder etwas, was in unsere Beziehung einzahlt, wenn der Hund merkt, aha, ich darf eine Entscheidung treffen und werde dafür geschützt. Also, na, jetzt sind wir wieder bei der Beziehung.
Ja, finde ich so großartig. Wie schwer fällt es den Menschen, das zu erkennen und dann zu akzeptieren, wenn man das vorher so noch nie gemacht hat oder noch nie bewusst gemacht hat. Ich glaube, dass wir das alle unbewusst sehr, sehr oft machen, dass wir eine Entscheidung von dem Hund respektieren, aber so bewusst in einem Kontext, wo es eigentlich gerade darum geht, dass der Hund hier irgendwas macht, Wie schwer fällt Ihnen das?
Sehr schwer. Also das ist tatsächlich so, wir begleiten ja unsere Einsätze immer. Also wir haben ja nicht die Leute, die sagen, ja, hier gehst du mal gucken und wird schon. Sondern es ist immer jemand dabei, der daneben steht und begleitet. Und wir briefen die auch wirklich sehr, sehr gut. Und ganz häufig, also gerade bei den ersten Einsätzen, ist es dann so, ja, aber ich wollte dann noch mal und der Hund soll doch und so. Und dann sage ich immer, für die Leute war es so oder so toll. Der Hund muss nicht noch mal die Runde drehen und muss nicht noch mal irgendwie das Pfötchen geben. Dass der da auch liegt und wir ihn beobachten und über ihn sprechen, auch das ist schön. Also der Hund muss nicht nonstop da in Action, ist ja auch keine Zirkusveranstaltung, also ganz klar.
Witzig, dass wir immer denken, dass es doch mehr braucht, ne? Also ja. Wieder so bei diesem Thema so mehr, mehr, mehr.
Ja, genau. Es war ganz lustig. Ich war mal eingeladen bei der Caritas und sollte einen Vortrag halten, eben für den Therapiehundeeinsatz. Sie hatten damit noch nichts zu tun und wollten so wissen, wie das so läuft. Und dann kam ich also dahin und hatte meinen Rüden damals dabei, den Wunjo. Und dann stand ich da so und die saßen da so an ihren Tischen. Es war so ein bisschen wie bei so einer Jury, ne? Ich kam so rein, haben die ein Foto für mich oder nicht? Und dann war da der Leiter und dann stand ich da, so habe ich mich nett vorgestellt und dann sagt er, ja, gut, zeigen Sie mal. Und dann sage ich, ja, was soll ich denn jetzt zeigen? Ich habe einen Vortrag mitgebracht. Na ja, also Ihren Hund, was kann er denn? Und dann habe ich gesagt, nichts.
Ja, er ist jetzt da.
Ja, genau. Ja. Ja, wie nichts? Sag ich, naja, also er ist schon gut erzogen, aber was meinen Sie denn jetzt? Ja, kann der Tricks? Sag ich, nee, ich glaube, ich halte mal meinen Vortrag.
Crazy.
Ja, ich meine, natürlich ist es nett, wenn wir haben hier auch Teams, ne? Die sind total, haben viel Spaß an Tricks und machen das auch und es lässt sich ja wunderbar einsetzen und integrieren, aber es ist kein Muss. Wie gesagt, wir fördern der Persönlichkeit entsprechend. Und die Persönlichkeit von meinem Hund war eben keine Tricks, sondern der war halt da und der ließ sich streicheln, mochte gern Leckerchen und war zugewandt. Ja, das war eigentlich das sein Ding.
Das ist super witzig, weil ja. Minimi, mein kleiner Terrier, der damit in dieser Schule war,
ja.
Der konnte auch gar nichts, aber der konnte dafür sorgen, dass 1000 Schüler in der Pausenhalle auf einmal Platz machen konnten, wenn dieser kleine Hund an der Leine, der jedem nur bis zum Knöchel geht, da durchgelaufen ist.
Ja, ja.
Das konnte die.
Genau.
Und die konnte machen, oder die konnte dafür sorgen, ohne dass sie irgendwas gemacht hat, dass in einem Klassenraum auf einmal dafür gesorgt wurde, dass Ruhe ist, weil ja der Hund jetzt anwesend ist.
Genau.
Man darf nicht mehr schreien, man darf keine Bälle mehr wild durch die Gegend schießen, weil man könnte Minimi treffen.
Genau.
Ob man den Herrn Diesner trifft, das ist ganz egal. Aber auf keinen Fall darf man Minimi treffen.
Ja.
Man konnte auf einmal dafür sorgen, dass eine Tür geschlossen bleibt, weil Minimi darf ja nicht auf den Flur. Und solche Dinge, wo ich denke, crazy, dafür hat der Hund ja gar nichts getan.
Ja, und das funktioniert. Und wenn du als Lehrer hingehst und sagst, seid doch jetzt mal leise.
Keine Chance.
Null.
Keine Chance, die machen das mit Absicht. Verstehe ich ja auch, habe ich ja auch gemacht. Alles gut. Ja, also, verstehe ich wirklich und gehört auch voll dazu. Und finde ich auch ganz schlimm, wenn die das nicht machen dürfen. Aber
unbedingt.
Finde ich crazy, dass es nach außen hin, weil genau damit haben wir dann auch, ich muss das dem Lehrerkollegium vorstellen, und die haben dann auch gleich gefragt, welche Tricks kann der und was macht der denn? Und wo ich gesagt habe, nein, 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 darum geht's gar nicht. Die kann keine Tricks und die macht da auch gar nichts. Die wird einfach nur da sein.
Ja, genau. Also das ist das Schöne an diesen Wesen eigentlich, dass es nicht viel braucht.
Warum glaubst du, dass außen, und das erlebe ich total häufig, so ein ganz anderes Bild oder eine andere Definition von Therapiehund benutzt wird oder in den Köpfen zumindest mal vorhanden ist?
Ja, ganz häufig. Also es ist ja eine viel größere Akzeptanz als früher. Das finde ich großartig. Ja. Also was habe ich früher Klinken geputzt für diese Ausbildung? Also dürfen wir mal wohin und so? Mhm. Das ist jetzt total anders. Also wir werden viel angefragt. Wir haben auch ein Netzwerk von unseren Ausgebildeten, die wir dann wohin schicken, Ausschreibungen machen. Also das ist alles tipptopp. Aber ich denke, es ist noch nicht ganz überall angekommen, weil oft wird es verwechselt. Ne? Ist es ein Assistenzhund oder was macht der denn? Manchmal rufen mich auch welche an und sagen, ich möchte einen Assistenzhund bei Ihnen ausbilden. Das mache ich gar nicht. Also es fehlt, glaube ich, einfach auch manchmal das Wissen darüber. Vielleicht sollten wir mehr darüber schreiben, mehr darüber erzählen. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber diese Erwartung, der Hund muss aktiv was tun, weil der Hund, ne, das ist doch seine Arbeit, der muss doch jetzt was machen. Und dieses, ja, es ist auch mal nichts zu tun und nur da zu sein. Es ist ja auch so entlastend eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt. Auch für uns Menschen. Ich kann mal wohin gehen und muss nichts tun. Ich muss nur da sein.
Und genau das wollte ich, diese Brücke wollte ich gerade schlagen, du hast es vorweggenommen. Wahrscheinlich, weil wir es ja gar nicht kennen, irgendwo hinzukommen und nur da zu sein.
Genau.
Ja.
Weil wir müssen vielleicht, haben das Gefühl, wir, also auch wenn wir es nicht müssen, aber haben das Gefühl, wir müssen jetzt irgendeine Erwartung erfüllen oder irgendwas machen.
Ja.
Aber es ist doch schön, wenn man irgendwo hinkommt und man ist nur da und es ist fein.
Was glaubst du, wie häufig haben unsere Hunde das Gefühl, dass sie nicht einfach nur da sein dürfen, wo sie gerade sind, sondern irgendwas erfüllen müssen?
Häufig, ganz häufig. Und das macht die Hunde auch echt nervös. Also drum haben wir so auch oft nervöse Hunde. Mhm. Und es ist auch oft gar nicht böse gemeint, sondern man kann sich das mal so vorstellen. Also die meisten, und auch das bestätigen mir auch viele, die hierher kommen, man ist so dauernd seinen Hund am Observieren. Ja, man beobachtet, jetzt liegt er da, was macht er denn jetzt? Noch schlimmer, man hört ihn länger nicht, gell? Wo ist er denn jetzt? Was? Also wir sind irgendwie als Menschen, neigen wir dazu, den Hund permanent zu beobachten, obwohl wir müssten ja nicht, ja, weil wenn er jetzt hier an der Leine sitzt oder im Haus ist, was wird er schon tun? Ja, wird chillen wahrscheinlich. Und für die Hunde, da die ja so sehr über Stimmungsübertragung auch kommunizieren, ist dieses Beobachten ja schon immer im Kontakt sein. Also das kennt jeder aus der Schule. Du bist ja, kennst du das noch, wenn einer hinter dir gestanden ist und hat hinter dir dich angeguckt, wie nervös das einen macht?
Ja, ja.
Und so geht's den Hunden auch. Wenn wir quasi ohne Auftrag und ohne Gespräch oder ohne dass etwas zu tun ist, den Hund permanent observieren, macht es die Hunde nervös, weil sie nicht wissen, was ist denn jetzt?
Warum tun wir das, ja?
Jetzt ist doch hier irgendwas, was ist denn jetzt? Ja, und dieses Abzuschalten, das fällt uns so schwer, also sowieso schwer, aber dieses Abschalten und zu sagen, okay, ich schalte jetzt auch mal den Kontakt ab, der Hund liegt da, es ist alles fein, ich denke nicht an den Hund, es ist alles gut. Und dieses Abschalten, das würde helfen, tatsächlich, um Hunde sich besser entspannen zu lassen.
Ist ja auch so crazy und ich will immer gar nichts verteufeln oder irgendwas schlecht aussehen lassen, aber wir haben ja heute sogar Kameras, dass wenn wir unterwegs sind, wir zu Hause gucken können, was die Hunde machen und wo ich immer denke, was ist es dann so? Die zu große Sorge, das fehlende Vertrauen, also woher kommt das?
Vielleicht ist es auch so ein Zahn der Zeit, weil wir können ja heute mit unseren Devices ja alles machen, ne? E-Mails lesen, wir sind online, wir kriegen Nachrichten, wir können eben Sachen observieren, Hunde observieren. Also ja, ich glaube, wir kommen da nicht mehr von los so richtig, ne? Das ist so eine Kontrollinstanz, die wir dann auch gerne in Anspruch nehmen. Aber auch das heißt, wir schalten nicht ab.
Ja, genau. Also das erlebe ich dann. Meine ich jetzt auch gar nicht böse. Ich gebe letztes Wochenende ein Seminar, vorletztes Wochenende, wir gehen abends essen und nach einer Stunde wird ein Pärchen richtig nervös am Tisch. Und ich denke, was ist denn jetzt so? Ja, die hatten dann richtig Sorge um ihre Hunde, weil die jetzt schon eine Stunde alleine waren.
Mhm. Die Hunde waren wahrscheinlich happy.
Die haben gepennt oder was weiß ich.
Die waren ja total müde vom Tag.
Natürlich, klar. Ja. Und dann ist so, wo ich denke, wow, was für eine Belastung. Die haben das wirklich, das war nicht geschauspielert. Ich hatte richtig Mitleid mit denen und habe gedacht, crazy, ihr müsst jetzt fahren, weil das ist ja auch für euch überhaupt nicht mehr schön.
Nein, ist nicht mehr entspannend. Also auch dieses Vertrauen zu haben, es ist jetzt alles gut, ist schon schön, wenn man das haben kann.
Total. Kommen wir noch einmal kurz zurück.
Ja, gerne.
Zu der Therapie und der Ausbildung. Versuch Nummer 5. Aber es ist ja auch immer meine Schuld. Lass uns gerne noch einmal schauen. In die erste Woche hast du uns mitgenommen.
Ja.
In die anderen Wochen hast du angedeutet. Was sind dann so die größten Learnings der Teams im Laufe der Zeit, würdest du sagen?
Ich würde sagen, das größte Learning der Teams während dieser Ausbildung ist, dass sie Kontrolle abgeben. Wirklich Kontrolle abgeben, keine Angst haben, den Hund machen lassen. Also ganz am Anfang ist es so, jemand hat einen ganz hibbeligen Hund und denkt sich, oh Gott, wenn ich da jetzt zu den Schädelhirntraumapatienten gehe, das wird richtig schlimm, weil der rennt die über den Haufen oder der macht dies oder das. Und ich predige es immer wirklich, also wirklich mantraartig, lass den Hund machen, der macht das schon. Und das ist das, wo ich mich immer mega drauf freue, weil es ist immer gleich, es hat noch nie anders stattgefunden. Die Hunde wissen ganz genau, was sie da machen. Und dann kommen so Sachen wie, boah, so vorsichtig war mein Hund noch nie, so zart und leise war der noch nie, ne? So mit dem eigenen Menschen immer so dotz und wild. Und dann hat man eben jemand, der wirklich gebrechlich ist, schlecht zu Fuß ist und der Hund zieht plötzlich nicht mehr an der Leine, oh Wunder. Ja, oder geht ganz sachte hin, nimmt sachte Kontakt auf und darauf kann man sich echt verlassen. Und das ist das größte Learning für alle, eben dieses Vertrauen zu finden. Und es macht es ja auch dann so wertvoll in der Beziehung, zu sagen, hey, cool, du machst es schon. Du bist zwar hier draußen eine Wildsau und es nervt mich, aber wenn wir da reingehen, du machst es. Und das ist das Ding, was die mitnehmen und was einfach ganz viele positive Gefühle auslöst, natürlich auf allen Seiten.
Und wieder so eine Zack und schon wieder versteht man, warum man nach der Ausbildung an einem anderen Punkt steht, weil du einfach dann weißt, ey, in den wirklich wichtigen Momenten kann ich mich blind auf den verlassen.
Genau.
Und das ist es ja eigentlich, ne?
Genau so. Also da, ich sage auch immer, seid nicht nervös. Es hilft natürlich nichts, gell? Weil ich nervös.
Natürlich nervös.
Hab keine
Braucht
Angst.
Braucht ihr nicht.
Ja, genau. Aber ich sag immer vorher, ihr werdet sehen, euer Hund macht das. Ich meine, ich habe die ja, na, ich suche die ja auch aus. Also die, ich will ja hier niemanden überfordern in der Situation. Das heißt, die Teams, die dann letztlich starten, sind ja dann auch, ja, sind dann, denen traue ich das auch zu, den Hunden traue ich das zu.
Wie sind die Momente für dich dann? Du stehst dann daneben, du beobachtest das, du weißt ja, was gleich passiert. Ist es dann so ein Check? Ich wusste es, genieße es jetzt einfach? Oder
was? Ich freue mich wirklich aufrichtig. Ich freue mich jedes Mal, als wäre es das erste Mal. Es ist wirklich gar nichts, es ist auch nie so, dass ich sage, ah ja, jetzt weiß ich ja gleich wieder, was passiert und so, sondern ich werde nicht müde. Also ich stehe da immer und glaub mir, ich habe so oft Pipi in den Augen, wenn ich in diese Einsätze gehe und da als Beobachterin ja natürlich mitlaufe und die briefe. Und mich rührt es so häufig, weil ich einfach sehe, was da passiert. Und es ist nie gewöhnlich und es wird auch nie so sein, dass ich sage, ah ja, genau, weiß ich jetzt schon. Es ist immer neu.
Was ist deine Vision für die Zukunft? Denn ich habe mal gehört, müde wird man nur dann, wenn man keine Vision mehr hat. Und du hast gerade gesagt, du wirst nicht müde oder du bist nicht müde. Das heißt, du musst irgendeine Vision haben.
Das ist eine so gute Frage. Also erstens mal habe ich mir ja hier schon einen ganz großen Traum erfüllt. Das war schon eine sehr, sehr große Vision. Und meine Vision ist wirklich die, also ich merke einfach auch bei den Therapiehundeausbildung, auch Hundetrainerausbildung, meine große Vision ist wirklich die, ein Klima zu schaffen, auch untereinander, miteinander, dass wir wissen, wir haben alle dasselbe Ziel vor Augen, wir unterstützen einander gegenseitig, es ist echt eine gute Community. Mein Ziel ist es, meine Vision ist, dass die Menschen hier wieder herkommen, zurückkommen, also im positiven Sinne weitermachen. Und ja, ich freue mich über jeden, der da rausgeht. Also das ist meine Vision. Ich will einfach weitermachen.
Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben noch nicht mal 10% von deinem Leben und von dem, was du so machst, besprochen. Das heißt, ich frage auch gar nicht. Ich muss einfach nochmal wiederkommen. Wir müssen irgendwann auf jeden Fall eine zweite Folge aufnehmen. Ich finde aber, für heute ist es irgendwie rund.
Sehr schön, ich finde es auch.
Die letzten Worte gehören immer dem Gast, aber bevor ich es gleich wieder vergesse, jeder, der uns seine Zeit und seine Geschichte schenkt, der darf eine Palette Futter an eine Organisation seiner Wahl verschenken, spenden. Wohin geht deine?
Also ich freue mich sehr über dieses Geschenk und meine Futterspende geht an Madrigueras e.V. Das ist ein Tierschutzverein, der hier am Tegernsee ansässig ist, aber in Andalusien wirkt. Und was ich so gerne mag an dieser Organisation, die ich wirklich jetzt schon fast 20 Jahre begleite, dort werden nicht Hunde einfach vermittelt, sondern es wird im Land ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Es werden dort Hunde teilweise wirklich in den Rudeln draußen gelassen, regelmäßig versorgt, mit Futter beobachtet, medizinisch versorgt. Es gibt dort ein Seniorenheim für Hunde, also die quasi nicht mehr vermittelbar sind. Die werden wirklich mit ganz viel Liebe betreut, also das, wirklich blinde, demente Hunde, also wirklich die, die eigentlich ja niemand mehr haben will, und die dürfen da bis zu ihrem Lebensabend bleiben. Und was ich auch noch ganz toll finde, natürlich werden auch Hunde vermittelt, logisch, aber nur die, die auch vermittelbar sind, und die, die eben nicht vermittelbar sind aus irgendwelchen Gründen, die bleiben da bis zu ihrem Lebensende und werden liebevoll umsorgt und betreut. Und das ist eben ein Verein, der nicht auf Teufel komm raus irgendwie die Hunde vermittelt, sondern wirklich schaut und ja, einfach da vor Ort schöne Arbeit macht und gute Arbeit. Ich war selbst dort, habe da auch schon Gehege geschrubbt und gefüttert. Also da kann ich wirklich, freue ich mich sehr, dass ich denen etwas geben kann.
Cool, von Herzen gern. Und das wusste ich noch nicht mal, dass du schon da warst. Also vielleicht sind wir auch erst bei 5% von dem. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass ich dein Gast sein durfte, dass ich hier diesen Ort einmal erleben durfte, für das, was du uns bisher schon erzählt hast. Die Einladung für die zweite Folge ist schon raus, du hast sie schon angenommen, deswegen ja, auch dafür vielen Dank. Die letzten Worte gehören heute dir, und deswegen verabschiede ich mich schon mal von allen, die bisher zugehört haben, an dich nochmal ein riesengroßes Danke. Und ja.
Ich danke dir, Jan, dass du hier warst, und ich freue mich natürlich sehr, dass wir uns wiedersehen und wieder hören. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ja, ich bin gerne dabei bei allen Schandtaten, die da folgen.
Cool. Dann tschüssi.
Ciao.